Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die ukrainische Regierung hat schon kurz nach Beginn der russischen Invasion die Hacker im eigenen Land gebeten, sie zu unterstützen bei der Abwehr russischer Cyberattacken. Gestern gab es dann ein offizielles Hilfsgesuch in Richtung Südkorea. Dort wurden Experten dort ganz offiziell gebeten zu helfen. Und daran merkt man schon, dieser Krieg, den wir da gerade mitten in Europa erleben, das ist auch ein Cyberkrieg. Und die digitalen Angriffe aus Russland, die richten sich übrigens auch nicht nur gegen die Ukraine. Es gab auch Angriffe auf Netzwerke, zum Beispiel in Polen und in anderen Ländern. Da stellen sich viele Fragen, natürlich, wie man solche Angriffe abwehrt, aber auch die, ob es wirklich möglich und sinnvoll ist, selber mit Angriffen Russland zu schaden. Wir wollen darüber sprechen mit Manuel Artuk. Er arbeitet als IT-Sicherheitsexperte für diverse Unternehmen, als Berater, ist selber kein Hacker, aber reagiert, glaube ich, auch nicht allzu wütend, wenn man ihn im Eifer des Gefechts mal am Rande so bezeichnet. Schönen guten Morgen, Herr Artuk.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Reden wir erstmal über die Profis der Szene. Anonymous hat es ja geschafft. Die haben Russland offiziell den Cyberkrieg erklärt und immerhin für mehrere Stunden große, wichtige Netzwerke in Moskau, zum Beispiel des Parlaments der Duma, lahmzulegen. Halten Sie es für möglich, durch Cyberangriffe von außen, von wem und von wo auch immer, quasi das russische Militär kampfunfähig zu machen?
Also es gibt einen kleinen, schmalen Grad, vielleicht 0,1%, wo man das realisieren kann. Aber wenn man einfach mal eine Runde drüber nachdenkt, was das russische Militär gerade einsetzt in einer kriegerischen Handlung, dann sind das sowas wie Kalaschnikows, die kann man nicht wegcybern, oder Panzer und Granaten, Panzerfäuste, Bomben, da können sie nicht rumcybern und sagen, huch, jetzt sind die offline und können nicht mehr arbeiten. Natürlich könnte man deren Kommunikationssysteme stören, Funkverbindungen für, keine Ahnung, Flugabwehrsysteme oder sowas vielleicht auch irgendwie noch stören. Aber dass man damit das russische Militär komplett aufhält oder ein Menschen wie Putin, der diese Entscheidung in den letzten Tagen durchgezogen hat, in irgendeiner Form Einhalt gebietet, halte ich für einen sehr hehren Anspruch.
Nun hat der ukrainische Präsident Zelensky vor wenigen Stunden erst alle Bürger in Europa aufgerufen, sein Land zu verteidigen. Also wenn sie Kampferfahrung haben, in die Ukraine zu gehen und zu kämpfen. Das könnte jetzt natürlich der ein oder andere Hacker missverstehen. Würden Sie denn dazu raten, dass Menschen, die, sagen wir mal, sich doch ein bisschen mehr mit Netzwerken auskennen als ich, dass die jetzt zu Hause in ihrem Wohnzimmer versuchen, Russland anzugreifen?
Also ich sehe das aus zwei Gründen wirklich sehr bedenklich und sehr, sehr hochgefährlich. Das eine ist, man sollte maximal diesem Aufruf folgen und sagen, okay, defensive Cybersicherheit für Ukraine. Ich prüfe jetzt irgendwie aus dem Internet erreichbare kritische Infrastrukturen, also Strom, Wasser, alles, was relevant ist sozusagen, die Bankeninfrastruktur dergleichen. Und wenn ich Lücken finde, dann melde ich das an das ukrainische CERT, das Computer Emergency Response Team, und die können die Lücken schließen. Und vielleicht gebe ich sogar noch mit, wie die Lösung aussieht, und wenn die Rückfragen haben, stehe ich auch zur Verfügung. Das wäre eine defensive Handlung, das ist durchaus sinnvoll. Wenn man aber da tatsächlich denkt, offensiv agieren zu wollen und beispielsweise Russland anzugreifen, so wie es auch sozusagen aufgerufen wurde, dann kann das die Lage viel schlimmer machen. Denn zum einen gäbe das Putin natürlich wunderschöne Gründe. Ich meine, der braucht noch nicht mal welche, aber es gibt ihm noch mehr Gründe, sich zu verteidigen sozusagen. Und das dann gegebenenfalls sogar in die Länder, von denen die Angreifer kommen, wenn das jetzt Deutsche, Amerikaner und so weiter sind, Leute aus EU, kann man sich seinen Teil denken, was er daraus vielleicht macht, als ja, so ein Angriffskrieg, muss ich jetzt reagieren. Und zum anderen, man handelt ja nicht mehr, soll ich sagen, wie Anonymous oder andere eben auch in Friedenszeiten so agieren und sagen, ey, wir machen jetzt ein bisschen Selbstjustiz und finden das alles nicht mehr cool, haben mehr Ahnung von IT und machen da jetzt mal was und versuchen Zeichen zu setzen. Das ist, sagen wir, Netzaktivismus, ja, aber wir befinden uns gerade in einem Krieg und dann handelt man im Extremfall auch als Kombattant in diesem Krieg. Und das ist kein Spaß mehr. Ja. Da sterben Menschen, Und deswegen habe ich da schwere Bedenken und halte das für wirklich sehr hochgefährlich.
Wenn Sie sagen, Putin könnte das dann als Rechtfertigung auch nehmen für Cyberangriffe auf zum Beispiel Deutschland, auch das braucht er ja nicht, er ist ja kein vernunftgesteuerter Mensch und solche Angriffe hat es ja schon. Man kann das oft nicht wirklich beweisen, dass sie aus Russland kamen, geschweige denn von der Regierung gesteuert waren. Aber solche Cyberattacken gibt es ja aus allen möglichen Ecken auch gegen Deutschland. Wie gefährlich sind die wirklich in einem Land wie dem unseren?
Naja, die sind genauso gefährlich oder ungefährlich wie alle anderen Risiken. Ne? Nehmen wir unsere deutschen kritischen Infrastrukturen, die natürlich so heißen, weil wir diese Versorgungssicherheit dieser Dienstleistungen, dieser kritischen Dienstleistungen unbedingt brauchen für das Gemeinwohl der Gesellschaft. Wenn man da kriegerische Handlungen oder Hackerangriffe nimmt, dann kann man natürlich einen Ausfall oder einen Versorgungsengpass bewirken. Und wenn man sich jetzt mal die jüngere Vergangenheit anschaut, Cyberkriminelle, also wirklich organisierte Kriminalität, Tätergruppen, die hochoptimiert vorgehen, haben ja mit den Ransomware, Verschlüsselungs-, Erpressungsaktionen in den letzten Monaten hochgradig oft relevante Systeme verschlüsselt und die Erpressungsforderungen gestellt. Das ging ja hin bis zu Bundeseinrichtungen oder eben auch Landkreise und kommunale Systeme. In der jüngsten Vergangenheit wurden sogar in den USA 2 Polizeibehörden verschlüsselt und erpresst. Also wenn Tätergruppierungen vor der Polizei keinen Halt mehr machen, dann weiß man, wie gezielt und wie gesichert die vorgehen. Die Lücken, die kritische Infrastrukturen da teilweise haben, sind genau dieselben, die dann ja, staatliche Akteure, die aus kriegerischer Handlung agieren, ausnutzen können. Und allein dieser Vergleich zeigt ja schon, es gibt kritische Infrastrukturen, die sind gut aufgebaut und gut abgesichert, aber es gibt auch einige, die halt wirklich sehr schlecht aufgestellt sind und die sind dann natürlich für beide Szenarien Ziel und Opfer zugleich. Es gibt noch ein drittes Beispiel, Ahrtal, Flutkatastrophe. Ja, gab es viel kritische Infrastruktur, die auseinandergefallen ist und einfach nicht mehr verfügbar war. Mobilfunkmasten beispielsweise oder die gesamte Internetverbindung und Mobilfunkverbindung damit einher. Die gesamte Kommunikation war weg, Strom war in großen Bereichen weg. Auch das sind ja Gefährdungen, die als Bedrohung auf diese kritischen Infrastrukturen wirken. Und da kommt kriegerische Handlungen und die Gefahr einer Cyberattacke ebenfalls mit in dieses ganze Portfolio und wir leben eigentlich ständig in der Bedrohung, dass die kritischen Infrastrukturen ausfallen können. Ja.
Nochmal am Schluss zurück auf die Lage in der Ukraine und auf Russland. Es gab auch einen Aufruf aus Kiew und dem haben sich auch einige international angeschlossen an die Hacker, die das machen in Moskau oder irgendwo sonst in Russland, die gesagt haben, hört auf, unterstützt das nicht, macht euch klar, auch wenn ihr bisher auf Putins Seite wart, ihr unterstützt mit eurem Cyberkrieg jetzt einen echten Krieg, in dem Menschen sterben. Glauben Sie, dass so ein Aufruf was bringen könnte? Gibt es da so eine Art Hackerethik, an die man da appellieren kann?
Also es gibt natürlich eine Hackerethik, beispielsweise die vom CCC. Da gibt es diverse Regeln sozusagen, die man sich auferlegt hat und hat gesagt, naja, wir sehen das auch zu ethischen Gründen so, dass man sagt, beispielsweise alle Informationen müssen frei sein oder misstraue Autoritäten. Ja, man sollte immer skeptisch sein, wenn die Behörden sozusagen irgendwas wollen. Aber die Hackerethik sagt ja eben auch, man kann mit dem Computer Kunst und Schönheit schaffen und das Leben zum Besseren verändern. All das höre ich nicht raus, wenn ich sage, ich führe Angriffskriege oder Cyberattacken auf irgendeine Infrastruktur. Das heißt, auch die Hackerethik ist ja darauf ausgerichtet zu sagen, defensiv zu agieren und eine, ich sag mal, Resilienz, eine Cyberresilienz, also Widerstandsfähigkeit aufzubauen der Systeme und diese so gut zu schützen, dass der Angriff einfach verpufft und wirkungslos ist. Das ist eigentlich das, was da indirekt daraus hervorgeht. Aber der Aufruf geht ja sozusagen fast weltweit an alle, die möchten. Und da werden sich sicherlich auch Menschen finden, die sagen, diese Hackerethik kenne ich nicht, der folge ich nicht oder Putin ist doof, den muss man wegcybern, ich mache da jetzt mit. Ja. Aus dem Affekt oder aus der Frust und Hilflosigkeit, da nichts machen zu können und zu sagen, naja, da kann ich wenigstens mithelfen, kann ich ja manche sogar verstehen, die dann sagen, ich will wegen dieser Hilflosigkeit jetzt wenigstens was tun und da kann ich was tun. Mhm. Aber nochmal, es ist gefährlich, in einem Krieg einzugreifen und als Kommandant gewertet zu werden. Ich kann auch das Szenario spielen, man weiß ja nicht, ob und wie gut die russischen Geheimdienste anschließend analysieren, wer war denn beteiligt an diesen Angriffen. Und wenn man dann auf irgendeiner Liste ist, die in einem Monat, in einem Jahr oder in 5 Jahren relevant wird, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich meine, dieser Mann, der hat ja selber schon gesagt, ist sehr, nicht sehr vernunftgesteuert, nennen wir es mal höflich. Ja, ich habe da noch ganz andere Worte, aber das machen wir dann nicht morgens früh im Radio.
Das machen wir auch vor allen Dingen, das machen wir dann privat in der Hoffnung, dass uns dabei keiner abhört, was man, das haben wir begriffen, ja nie wissen kann. Manuel Attuk war das im Deutschlandfunk Kultur, IT-Sicherheitsexperte. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.